Ja, sind wir wieder zurück in den Messehallen hier unter dem Funkturm oder nicht ganz unter dem Funkturm, aber so ungefähr in Berlin vom Linux-Tag. Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr hattet eine angenehme Nacht und nicht so viel Ärger mit der Technik wie ich hier. Wir fangen heute an mit einer Sendung rund um Social-Zeug. Und dazu haben wir den Frank Karliszek eingeladen und den Tim Pritloff. Er hat gesagt, er kommt mal vorbei, er schaut sich hier mal die Messe an und ist auch noch bei uns am Stand vorbeigekommen und hat sich gleich dazugesetzt. Ich glaube, Tim, dich muss ich nicht wirklich vorstellen. Du machst viel mit Podcasting, du machst reist viel durch die Gegend und ja.
Genau, das mache ich.
Das machst du.
Und
das macht Spaß.
Ja. Das macht definitiv Spaß. So. Jetzt habe ich allerdings auch gestern Nacht noch ein bisschen die Puppen gesendet und bin jetzt ein bisschen gaga und habe noch nicht so viel Zeit gehabt, hier wirklich durch die Hallen zu stromern.
Mhm. Und Frank, also du machst auch viel Traffic, habe ich gehört.
Ja.
Also auch mehrere Terabyte, aber irgendwie nicht mit Podcasting, sondern was machst du genau?
Ja, ich mache verschiedene Dinge. Also erstmal bin ich KDE-Entwickler seit einigen Jahren, 2001 glaube ich. Dann betreibe ich Online-Communities für Open-Source-Projekte. Also da gehört kdelook.org dazu, gnomelook.org kennt vielleicht der eine oder andere und opendesktop.org ist so die Dachseite. Und dann habe ich noch seit letztem Jahr ein Startup-Unternehmen, wo wir Online-Communities für Unternehmen bauen. Mhm. Und eben jetzt seit einigen Monaten jetzt diese Initiative des Social Desktops, wo wir versuchen, Online-Communities in den Desktop, also in den KDE-Desktop, aber auch in GNOME und Open Office zu integrieren.
Ja, KDE macht ja da irgendwie ziemlich viel, seitdem KDE 4 rausgekommen ist, tut sich da ja eine ganze Menge. Wie ist denn da die Akzeptanz? Also wieder was Neues so. Also wenn ich mir so höre, oh Gott, KDE, jetzt haben sie gerade KDE 4 gebracht, jetzt wollen sie schon wieder das nächste große Ding machen. Dabei haben sie noch nicht mal die Nepomuk-Suche richtig am Laufen, noch nicht mal funktioniert die Mail-Storage-Lösung Akunadi, noch das und jetzt wieder so ein Ding.
Ja, also teste mal die aktuelle Version. Also das ist schon sehr, sehr stabil und die Grundfunktionen, die sind also durchaus, funktionieren alle.
Was ist denn die aktuelle Version?
Also momentan ist die aktuelle Version 4.2, aber jetzt in einem Monat releasen wir 4.3 und das ist jetzt eigentlich schon wirklich sehr rund. Also es ist von der Performance sehr gut geworden und alle wichtigen Features sind jetzt wieder da.
Da sind wir gerade in der Beta-Phase, oder?
Release-Kandidat ist jetzt seit gestern getaggt worden, ja.
Okay, gibt's für alle großen Distributionen, kann man sich mal runterladen?
Genau.
Okay. Und was ist jetzt dieses Social... Also was wollt ihr da machen?
Ja, also die Sache ist ja die, wenn man möchte, dass der Linux-Desktop sich verbreitet, dass man also wirklich eine ernsthafte Konkurrenz zu Mac und Linux sein, zu Mac und Windows sein möchte, dann ist es ja nicht damit getan, dass man sagt, okay, wir können jetzt alles, was Windows kann, aber umsonst. Also, weil Windows ist ja auch irgendwie umsonst, weil es ist beim Rechner ja dabei. Sprich, wir müssen Innovationen hervorbringen. Also wir müssen Dinge tun, die die andere Desktops nicht können. Also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, sozusagen einen richtig großen Marktanteil zu bekommen. Mhm. Und da war ja letztes Jahr die Überlegung, was für Innovationen können wir denn besonders gut? Also was können wir denn, was ein Closed Source Desktop nicht kann? Und da war der Gedanke, ist aufgekommen, dass Communities eigentlich eine Sache ist, die sehr gut mit Open Source zusammenspielt, weil Open Source ja ein Community-Produkt ist. Das heißt, die ganzen User nutzen das Internet, IRC-Kanäle, Mailinglisten, Foren und die ganzen anderen Medien sowieso schon. Und wenn man das mit dem Desktop integriert, dann hat man nicht nur wunderbare Synergieeffekte, um jetzt mal ein Buzzword irgendwie zu gebrauchen, sondern man hat eben auch eine Sache, die jetzt Windows nicht so einfach mal nachbauen kann. Weil Windows ist eben ein Produkt, was eben von einem Entwicklungsteam von Microsoft entwickelt wird, klassische Softwareentwicklung, aber Linux ist eben von Usern für User.
Soll das denn, ja?
Hast du nur Windows im Auge da an der Stelle?
Also Mac ist natürlich genauso, dadurch, dass es Closed Software ist, eine Konkurrenz zu Linux. Aber mein Windows ist natürlich so das Lieblingsziel der Linux-User, das ist klar, aus bekannten Gründen.
Welche sind das?
Naja, das ist, da gibt es ja einige Vorfälle, wenn man so die Geschichte der IT letzten Jahre mal so mitverfolgt, wo es dann irgendwie mit Softwarepatenten irgendwie nicht so wirklich gut umgegangen wird, wettbewerbsrechtliche Dinge, dass irgendwie so ein Browser durchgedrückt wird, obwohl eigentlich ein Konkurrenzprodukt besser wäre. Und
ja. Gut, aber das ist ja für die User nicht so relevant.
Ja, aber es gibt auch die Probleme von Closed Source, sind natürlich auch, wenn es im Bereich Selbstbestimmung über meine eigenen Daten, das ist ja auch so ein Thema, wo es einfach bei Open Source einfach gewährleistet ist, dass ich jetzt nicht irgendwie DRM eingebaut habe oder dass ich jetzt wirklich weiß, wann meine Daten wohin geschickt werden.
Ja. Wenn du jetzt sagst, du willst was mit Social Desktop machen, ja, kann ich mir dann darunter vorstellen, einfach, dass irgendeine Applikation dazukommt, die irgendwas mit Twitter macht, die irgendwas mit Facebook macht, die irgendwas mit soziales Netzwerk, soziales Dingsbums hier einfügen? Hm. Oder wird das irgendwas, du hast ja gesagt, Innovation, wird das irgendwas Neues?
Genau. Also die Idee ist jetzt nicht, jetzt noch irgendwie einen Twitter-Client einzubauen und zu sagen, jetzt sind wir social. Oder jetzt irgendwie zu sagen, jetzt machen wir noch irgendwie hier die Facebook-Applikation dazu und jetzt sind wir social. Sondern wir sind ja in der Lage, dadurch, dass wir ja das Betriebssystem komplett selbst entwickeln, also nicht den Kernel, aber die komplette GUI und die Applikation, die drauf sitzen, es wirklich direkt zu integrieren in die Applikation, wo es Sinn macht. Also ein Lieblingsbeispiel ist Support, Help. Ich weiß nicht, wie viele oder wer von euch schon mal auf das Hilfemenü geklickt hat, um sich irgendwie das Handbuch von der Anwendung durchzulesen. Also das macht man nicht, weil da steht in der Regel nur Quatsch drin. Also da steht drin, wie kann ich den drucken, wie kann ich eine Datei öffnen, wie kann ich speichern. Das weiß ich sowieso. Wenn ich ein richtig ernsthaftes Problem mit einer Applikation habe, was mache ich dann? Dann mache ich meinen Browser auf, gehe zu Google, tippe die Frage ein, komme auf irgendein Forum, da wo irgendjemand die Frage schon mal gestellt hat. Dann lese ich mir die Kommentare durch. Die ersten 5 sind dann, ja, du bist doch doof, das ist doch ganz einfach und nimm doch lieber eine andere Software. Und
read the fucking manual.
Und überhaupt. Und irgendwie
auf du hast die falsche Distribution.
Ja, ich glaube, das kann man überall beobachten. Und auf Seite 25 steht dann, wenn man Glück hat, irgendwo, wie es dann geht. Aber dann auch nicht, ob das jetzt wirklich die Lösung ist oder nicht. Und das ist eine Sache, ich glaube, das kann man besser machen. Also ich denke da zum Beispiel an eine richtige Knowledge Base, die direkt in die Applikation integriert ist. Also ich kann in dem Hilfemenü wirklich eine Frage eingeben und diese Frage bekommen alle anderen User auch zu sehen. Sie können sie beantworten, man kann sie raten, man kann sie kommentieren und man kann so eine User-Generated Knowledge Base aufbauen.
Die Leute können dann auch neue Sachen eintragen, da
genau,
so wiki-mäßig.
Genau.
Okay. Und ja?
Ich verstehe noch nicht so ganz, wie die Architektur da sein soll. Also wo liegen diese Daten dann? Hm.
Ja, also was wir ja nicht machen wollen, ist eine weitere Datenkrake zu bauen. Also zu sagen, ja, jetzt haben wir hier eine zentrale Webseite, da wird dann alles gespeichert. Das ist nicht der Weg. Also wäre natürlich jetzt irgendwie kurzfristig schön, wenn das auf den Webseiten, die ich betreue, alles abgelegt würde. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass man eigentlich nur mit einem offenen Standard langfristig großen Erfolg haben kann. Deswegen ist diese Architektur komplett offen. Also diese gemeinsame Sprache, die zwischen den Servern und den Clients gesprochen wird, ist offen. Das ist die Open Collaboration Services API. Die ist auf freedesktop.org auch als Standard schon eingereicht. Und das ist die gemeinsame Schnittstelle zwischen verschiedenen Service-Providern und verschiedenen Desktop-Anwendungen. Also ein Beispiel Knowledge Base, was ich gerade erwähnt habe, ist es so, dass es schon 2 Provider gibt. Also es gibt einmal das Forensystem von KDE, was bereits an dieser API arbeitet, und die Open Desktop-Seiten. Das heißt, da haben wir schon 2 Quellen, wo die Daten geholt werden. Die werden auf dem Desktop zusammengeführt und dem User präsentiert. Und das Ziel ist, da noch viele weitere Webseiten dafür zu gewinnen, dass sie sich anschließen und dass da ein Ökosystem entsteht.
Was ist das so für eine Abstraktion, die diese API so hat? Mhm. Also was ist das für ein Blick?
Ja, das ist eine API, die REST-basiert ist. Das heißt, man kann wirklich im Prinzip mit einem Einzeiler, wo man als Parameter irgendwie mitgibt, ich will jetzt eine Lösung zu dem und dem Problem, wo ich dann einfach den Suchstring eingebe, dann sage ich, naja, habe jetzt irgendwie sortiert nach den highest rated, oder ich sage, ja, aber jetzt nur für, was weiß ich, Conqueror, also ich will jetzt nur irgendwie Lösungen zu einem bestimmten Softwareprodukt haben, oder ich sage, ja, jetzt nur für, keine Ahnung, ich will nur deutsche Antworten sehen, oder ich sage, ich will jetzt nur Antworten sehen von Leuten, die ich schon kenne. Also man kann da verschiedene Suchanfragen stellen und es ist REST-basiert und es ist eigentlich super einfach.
Aber gibt es denn da auch so ein Modell von Benutzern und also oder ist das jetzt eigentlich nichts anderes als eine in API gegossene Suchanfrage? Mhm. Also gibt es da wirklich jetzt sozusagen das Konzept eines Users, der auf so einer Basis ist? Und
genau, das gibt es natürlich. Also das Ganze nennt sich ja auch Social Desktop und da braucht man natürlich auch Benutzer dafür. Das heißt, die Inhalte sind alle an Benutzer gebunden. Das heißt, man sieht dann nicht, da hat jemand was geschrieben und ich sehe auch wirklich, wer hat es geschrieben. Ich sehe auch, was hätte er denn sonst noch geschrieben und hat er vielleicht auch an einer Applikation mitgearbeitet oder hat er vielleicht irgendwie schon ein Wallpaper gemacht oder hat er vielleicht einen Blog. Das heißt, es ist alles integriert, wenn der Benutzer die Daten natürlich freigeben möchte. Das ist natürlich alles seine eigene Entscheidung.
Und kann man so eine Identität auch über mehrere Server hinweg weitertragen?
Genau, also da arbeiten wir mit OpenID und das ist technologisch, gibt es noch so ein paar Hürden. Also OpenID hat gewisse Schwächen, Zusammenarbeit mit Webservices, aber das ist genau der Plan. Das ist eben, dass man Identitäten hat, die von verschiedenen Quellen kommen und die verknüpft miteinander. Da ist zum Beispiel auch Nepomuk, was eine semantische Engine ist, das ein KDE integriert, ist eine große Hilfe.
Mhm. Kann man auch suchen mit Nepomuk?
Bitte?
Ist auch eine Suche, ne?
Also es ist eine semantische Suche. Mhm. Also ich kann auf dem Desktop nicht nur sagen, jetzt gib mir mal alle Dateien, die jetzt, keine Ahnung, den Text enthalten, sondern ich kann sagen, gib mir mal alle Dateien, die ich mal als Attachment bekommen habe und die innerhalb von dem und dem Zeitraum und die ich schon mal bearbeitet habe.
Und bewerten kann man ja kann bestimmte man Daten
bewerten, auch. Man kann es taggen und so weiter, genau.
Und das ist dann gleich im KDE-Desktop eingebaut.
Genau.
Jede Applikation kann das nutzen.
Genau.
Und so soll das dann bei dem Social...
Richtig.
Was ist dann eigentlich das Wort? Alle sagen Social Desktop, es klingt so ein bisschen... Gibt es da nicht irgendwas Griffigeres oder so?
Nein, also eigentlich sollte Social Desktop schon der griffige Begriff sein.
Na gut, okay.
Ist natürlich etwas Buzzword aufgeladen, aber ja.
Social Dingsbums.
Was denkst du denn, ist der Incentive für die User, wirklich eher so ein API-basiertes System zu benutzen, um sich in solchen Foren rumzutreiben, als jetzt über einen Webbrowser zu gehen, weil diese Interfaces wird es ja dann so oder so noch geben?
Ja. Also es ist natürlich immer schöner, eine Native-Applikation zu haben, weil das natürlich von der Responsiveness und natürlich von ganzen Integrationen in den Desktop natürlich schöner ist, wie ein Browser, den ich aufmachen muss. Und ich habe eben diese Abstraktion, also ich kann jetzt mit einer Suchanfrage natürlich verschiedene Datenquellen abfragen. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, ja, jetzt gehe ich irgendwie zu ubuntuusers.de und suche da und dann gehe ich dann noch zu, keine Ahnung, irgendeinem anderen Forum und suche da. Oder ich kann es eben zentral direkt aus der Applikation heraus machen. Und es gibt natürlich noch weitere User, also Beispiele, die man jetzt damit umsetzen kann. Also dieses Knowledge-Based Feature ist ja nur eines Beispiel. Andere Funktion ist zum Beispiel, zeig mir andere Benutzer in meiner Umgebung an, die auch KDE benutzen. Das ist im Übrigen auch schon komplett implementiert und wird jetzt mit KDE 4.3 released werden, die Funktion.
Wie funktioniert das?
Also ja, das funktioniert so, dass es...
Über IPs oder?
Ja, es gibt verschiedene Backends. Also wir können IPs, Geolocation identifizieren, wo der User ist. Wir können GPS-Geräte benutzen, falls es irgendwo eingebaut sein sollte oder angeschlossen sein sollte. Und zukünftig, das ist jetzt noch allerdings in Beta, auch über Wi-Fi-Hotspots.
Okay, welche Datenbank wird da benutzt?
Bin ich jetzt gerade überfragt. Da gibt es aber offene Lösungen. die da angebunden sind. Und letztendlich kann der User dann eben, kann man eben feststellen, wo er sich befindet. Und man kann dann die verschiedenen Datenquellen befragen, welche anderen KDE-User oder OpenOffice-User oder wer auch immer das dann zukünftig alles einbauen wird, befindet sich jetzt hier in der Umgebung. Dann sehe ich die ganzen User aufgelistet mit kleinen Avatar-Bildchen, Name, falls er es angegeben hat. Ich kann direkt sagen, Mensch, dem sende ich jetzt eine Nachricht, der wohnt ja in demselben Stadtteil wie ich und der benutzt ja auch dieses komische Programm hier. Und da kann ich direkt einladen, willst du mein Freund sein? Und dann kann man Daten austauschen. Und das ist alles schon, das ist schon implementiert.
Ist es denn, ich meine, um jetzt so eine neue API durchzusetzen und gerade wenn es eh sich um so eine webbasierte API handelt, ist es da nicht eigentlich sehr verlockend, so einen Client, oder zumindest einen Client, dann auch komplett webbasiert zu machen, also quasi als Web-Applikation im Conqueror oder wo auch immer laufen zu lassen. Und den Trend gibt es natürlich. Man hätte natürlich dann auch gleich den Vorteil und natürlich auch den Nachteil der Plattformunabhängigkeit.
Ja, also das, die API ist dafür ausgelegt, auch Web-Interfaces zu unterstützen, das ist klar. Und was die Open-Desktop-Seiten, also die von mir betreuten Webseiten betrifft, ist die komplette Funktionalität natürlich auch über die Webseite erreichbar. Und ansonsten haben wir ja, kommen wir vielleicht später noch ausführlich dazu, gerade einen Entwicklerwettbewerb gestartet, um mehr Benutzer, mehr Entwickler dafür zu gewinnen, mitzumachen an dieser Idee. Und da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der ein richtig schönes Web-Frontend dafür entwickelt.
Ja, oder halt gleich so richtige Widgets, die man eben auch integrieren kann in andere Webseiten.
Genau.
Ja, der Witz ist auf der einen Seite, dass man ja immer mehr in dem Browser tut. Auf der anderen Seite, wenn ich das bei Twitter sehe, es gibt die Web-Oberfläche, aber irgendwie nur 50% der Leute benutzen die tatsächlich. Hm. Es gibt doch wieder zigtausend Twitter-Clients und jeder versucht da irgendwie seine eigene Idee, seinen eigenen Flavor zu finden und ja,
das ja, ist widerspricht so sich ja nicht. Meine 50% finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich bemerkenswerte Zahl, weil auf der einen Seite sagt das Modell unterstützt eine riesige Zahl an potenziellen Clients, die an alles möglichen Sachen angepasst sind. Trotzdem ist für die Hälfte der Leute ein einfacher Browser vollständig ausreichend und viel interessanter oder praktischer.
Er ist halt überall verfügbar.
Genau, ist überall verfügbar und offensichtlich funktioniert es gut genug. Sonst würde es ja wohl kaum benutzt werden. Ja. Aber ich sag nur, wenn man halt sozusagen eh jetzt sich dran macht und in einem Bereich, wo man jetzt eh nicht mit so einer mega installed base wuchern kann, ja, sondern wo sozusagen jeder weitere Schritt immer mit der kritischen Masse rumexperimentieren muss, kann man natürlich, wenn man sozusagen an der Stelle auch gleich zweigleisig setzt, auch so mit dem Aspekt, wenn es mehr als eine Implementierung gibt, findet man natürlich auch ganz andere Fehler. So, und man hat eben sozusagen auch gleich das Web. Ne?
Ja, also ich finde dieses Beispiel Twitter ganz hervorragend, weil ich meine, vor einigen Jahren war noch der Trend von sämtlichen, sage ich mal, Web 2.0 Startups, die Leute, die User möglichst eng an die eigene Webseite zu binden. Ja. Und Twitter, die haben einfach gesagt, naja, wenn der maximale Komfort für die User ist im Endeffekt auch unser Vorteil und haben deswegen gesagt, ihr könnt alles auch über eine API machen, ihr könnt kostenlos, Anwendungen dafür schreiben und die gibt es jetzt eben auch für alle erdenklichen Use Cases. Und so ist ein Ökosystem entstanden von Unternehmen, die sich um diesen Twitter-Service herum gruppiert haben. Und das ist eigentlich ein super Beispiel. Im Endeffekt ist das Ganze viel, viel mächtiger geworden, wie jetzt einfach nur eine Webseite.
Ja, stimme ich dir total zu. Und ich denke, es ist auch sinnvoll, gleich mit OpenID da auf so ein Federated Concept zu setzen.
Hm, genau. Und das ist ein bisschen auch der Gedanke bei uns. Deswegen ist diese API auch offengelegt und wie gesagt, mit dem Contest, den wir jetzt gerade starten, möchten wir wirklich aktiv mehr Entwickler dafür gewinnen, sowohl Backends als auch Frontends dafür zu entwickeln, weil es wirklich meine Überzeugung ist, dass es also langfristig für uns alle von Vorteil ist, wenn möglichst viele mitmachen.
Aber jetzt mal ganz ketzerisch, so ein Knowledge Base ist ja jetzt nicht gerade so das, der Service, der so jetzt most sexy ist im Internet. Also um jetzt Leute für so ein Social Desktop Konzept zu interessieren, denkst du, dass das wirklich nur der einzige Weg sein kann, Support-Fragen zugänglich zu machen? Ist nicht dieser eigentliche Aspekt, so wie Facebook oder Twitter ihn jetzt sozusagen liefern, nämlich das Internet einfacher erlebbar zu machen? Ja, ich denke, das ist so vor allem das, was bei Facebook dahinter steht. Ja, die Leute müssen sich eben nicht mehr mit Konzepten wie Mail und Chat und so weiter und 1000 Client für 1000 Protokolle, die alle irgendwie anders funktionieren und nicht miteinander wollen, nicht wahr? Die steigen halt über Facebook ein, weil das für sie eben einfach ein erlebbareres Internet ist. Ja, jetzt versucht mal diesen Facebook-Gedanken anzuwenden und quasi Facebook von innen nach außen zu klappen und eben so im Kontext der Open-Source-Szene neu anzudenken und sich zu überlegen, okay, wie können wir auf Basis von offenen Standards und irgendwie Datenschutzaspekten, alles, was du auch schon korrekt genannt hast, dieses Modell neu angehen. Ist das etwas, was ihr auch überdacht habt und was sozusagen Teil eurer Überlegungen ist und was könnte sich da abzeichnen?
Ja, genau. Also dieser Social Desktop beziehungsweise diese angesprochene API, die ist aufgeteilt in verschiedene Module. Und ein Service Provider kann ein oder mehrere von diesen Modulen implementieren und zur Verfügung stellen. Und ein weiteres Modul, was ich noch nicht angesprochen habe, ist dieses ganze Thema Aktivitäten. Also man kann es sich so ein bisschen vorstellen wie dieser Facebook Newsfeed. Also eine Webseite oder ein Stream von Informationen, der die Frage beantwortet, was passiert gerade in meinem Freundeskreis oder überhaupt im Internet? Das ist ja eine sehr essentielle Frage, das viele Menschen interessiert.
Also auch so ein bisschen Twitter-mäßig oder?
Naja, es geht weit darüber hinaus. Also es beantwortet auch Fragen wie, Mensch, hier in meiner Stadt findet plötzlich ein neues Linux-User-Group-Treffen statt. Dann wird mir das empfohlen. Oder ich sehe einer von meinen Freunden, der Mensch, der geht ja auf den Linux-Tag. Dann schaue ich mir das mal an, da könnte ich ja auch hingehen. Oder irgendjemand, also meine Lieblingsapplikation Amarok, gibt es ein neues Release. Oder der Entwickler von Conqueror, der jetzt mein Freund ist, der hat jetzt auch eine neue Applikation geschrieben. Die schaue ich mir gleich mal an. Oder ein anderer Freund von mir hat jetzt ein neues Wallpaper hochgeladen. Und denke, Mensch, denn was der so macht, das finde ich ganz gut, kann ich ja auch mal anschauen. Also die Idee ist auch da, Informationen von verschiedenen Quellen zu aggregieren, aber auf dem Desktop zu aggregieren, also nicht eine Datenkrake zu bauen.
Meinst du, dass das wirklich funktioniert? Ich meine, meinst du, dass das skaliert?
Meinst du jetzt technisch skaliert oder
naja,
sozial?
Naja gut, ich meine so eine Notification, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, lalala hat das und das gemacht. Wenn ich das jetzt sozusagen nur von Peer-to-Peer mache, dann erfordert das ja in dem Moment auch eine direkte Verbindung. Wenn diese so nicht da ist, weil ja eine schläft, wenn der andere wach ist, muss ja diese Information eigentlich irgendwo zwischengespeichert werden und das ist ja genau das, was mir so ein Dienst wie Facebook abnimmt. Also mir ist nicht klar, wie das realisiert werden soll, ohne auf so einen zentralen Server zu setzen oder zumindest eine Federation von mehr oder weniger zentralen Servern.
Genau.
Ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist, auf sowas zu setzen.
Nein, also wir brauchen natürlich einen Server. Also es kann jetzt nicht jeder Client bei jedem Online-Service ständig anfragen, Mensch, gibt es jetzt hier ein neues Neuigkeiten zum Linux-Tag? Sondern auch da verwenden wir das Konzept des Service-Providers. Das heißt, es gibt einen zentralen Server, der diese Informationen zusammenträgt und dem Client zur Verfügung stellt. Das Besondere ist, dass es von diesen Servern eben viele geben kann. Also es gibt nicht nur einen, sondern man kann, jeder, der mitmachen möchte, kann so einen Server aufstellen. Das heißt auch nicht, dass jeder Server dieselben Informationen liefern muss. Und die werden eingetragen in einem Provider-File, was zentral auf einem KDE-Server liegt, der dann, also in diesem Fall werden quasi Informationen geroutet. Das sage ich eben, es gibt jetzt irgendwie für den Dienst, also Beispiel Newsfeed, diese fünf Provider und die werden abgefragt und die werden dargestellt für den User.
Dieses Federation-Konzept.
Genau.
Und du sagst, jeder könnte quasi einen eigenen Server dazu steuern.
Genau.
Also die müsst nicht ihr alle irgendwo vorhalten.
Nein. Mhm. Das würde nicht skalieren.
klingt für mich ja ein bisschen wie Google Wave. Ich meine, da hast du eigentlich auch alles drin, was du sagst. Mhm. User, Federation, irgendwie verteiltes Login. Du kannst irgendwie mehr oder weniger definieren, was auf deinem eigenen Server ist. Und du hast halt auch so eine Offline-Geschichte, kannst dich einloggen, kriegst die Änderungen, die an diesen Waves sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal näher angeschaut hast, aber ich finde ja die Idee von Google Wave extrem compelling. Und da es halt auf XMPP aufbaut, was, ja, was, wo ich sagen würde, das ist schon so die richtige Wahl dafür. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt im Open-Source-Bereich nicht zur Anwendung kommen würde und nicht auch eigentlich ein Protokoll ist, was man gut erweitern kann. Warum nicht auf den Zug aufspringen und versuchen, irgendwie mit CarWave da schnell die eigene Geschichte zu machen und trotzdem von dem anderen Zeug zu profitieren?
Also ich muss zugeben, dass ich mir Wave bisher nur oberflächlich angeschaut habe. Aber es ist natürlich jetzt eine relativ neue Sache. Also unsere Aktivitäten sind jetzt ja schon ein Jahr alt, also schon etwas älter als Wave. Also wenn es da Möglichkeiten gibt, Dienste oder Ideen oder Konzepte weiterzuverwenden, ist es ja klar, dass wir das tun. Wo ich jetzt aber ein bisschen unsicher bin, ist, ob Wave wirklich auch diesen sozialen Aspekt auch abdeckt. Also kann ich da auch wirklich, oder ist es eigentlich eher für geschlossene Benutzergruppen gedacht? Also kann ich da auch wirklich neue Leute kennenlernen, die sich irgendwie, die dieselben Dinge tun, die ich tue und kann irgendwie sehen, wer ist denn jetzt auch irgendwie Podcaster in meiner Stadt?
Nee, Wave deckt nichts dieser Social-Network-Geschichten ab, aber es ist halt eine Erweiterung von XMPP und viele dieser Grundelemente, die du gerade beschrieben hast, auf denen ihr sozusagen das aufbauen wollt, nicht? Und die auch ich meine, das ist ja nicht unkomplex, was du da beschreibst. So, ja, wir haben ja Server, die speichern was zwischen und wir haben aber auch mehrere Server und wir wollen nicht alles auf einem haben und so. Das sind ja genau die Probleme, die von Jabber, von XMPP zumindest ein Stück weit schon auch gelöst werden. Ja. Und bei Wave ist es halt so, dass man eben über Bots eben da alle möglichen Sachen, also das wäre schon jetzt auch ein kreativer Prozess, das dahin weiterzutragen. Ich sage nicht, dass Wave jetzt genau das tut, tut's nicht, aber es tut halt viele Dinge da unten und da es ja auch als Open Source daherkommt, könnte es natürlich ganz interessant werden.
Ja, ich meine, XMPP ist Spitzenprotokoll, gar keine Frage. Also wir planen das auch zu unterstützen, was Beispiel File-Transfer angeht. Also wie gesagt, ist in KDE 4.3 ein Desktop-Widget enthalten, wo ich auf meinem Desktop meine Freunde sehen kann und auch User, die in meiner Umgebung sind. Und die Idee ist, das ist allerdings noch nicht implementiert, dass man da auf so einen User einfach einen File drauf schieben kann. Und dann wird es übertragen an denen. Das lösen wir oder möchten wir mit XMPP lösen.
Und
weitere Peer-to-Peer-Kommunikation, also alles, was Peer-to-Peer anfällt, ist natürlich XMPP natürlich super.
Was, ihr wollt jetzt quasi euren eigenen Weg gehen. Also es wäre jetzt nicht zu sagen, oh, man guckt sich mal dieses Google Wave an und vielleicht, was Tim ja gesagt hat, versucht man mal da anzudocken oder da aufzubauen.
Definitiv. Also nein, also die Idee ist überhaupt nicht, dann einen eigenen Weg zu gehen. Also wir möchten einfach, also die Herangehensweise ist wirklich vom Use Case her, vom User. Also wir kommen jetzt nicht von der Technologie her und sagen, wir möchten jetzt Wave einbauen und überlegen, was machen wir denn dann damit? Sondern die Überlegung war, was braucht denn so ein Benutzer, der jetzt zum ersten Mal sein Linux bootet? Was hat denn der so für Needs? Und diese Needs versuchen wir zu identifizieren und mit technischen Lösungen anzugehen. Und wenn da Wave geeignet ist, ist ja gar keine Frage, dass wir das nutzen möchten.
Oder generell halt einfach XMPP unabhängig von Wave.
Ne? Ja.
Da fällt mir jetzt auch noch eine andere Neuigkeit ein, wo du gerade sagst, so Peer-to-Peer und File-Sharing. Also hast du mal dieses Opera Unite, ist ja auch da.
Ja.
Ganz interessantes Konzept. Da habe ich dann wiederum noch nicht so viel Gelegenheit reinzuschauen.
Habe ich mir angeschaut. Ist, finde ich, sehr faszinierend. Also es ist, im ersten Moment denkt man sich, naja, ein Webserver im Browser und was ist, wenn ich jetzt den Browser zumache, was ist denn dann? Und im ersten Moment klingt es seltsam, aber die Idee, dass jeder Benutzer im Internet publizieren kann, ohne dass er sich irgendwie einen Server mieten muss oder irgendwie seine Dateien irgendwie bei Flickr hochladen muss, ist natürlich schon sehr, sehr, sehr sexy.
Und aber auch auf der anderen Seite gefährlich. Also ich denke mir jetzt gleich wieder, oh Gott, die ganzen Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben und jetzt machen sie auch noch irgendwie einen Server bei sich im Browser auf. Mhm. Das kann doch eigentlich gar nicht gut gehen.
Also ich hätte es jetzt nicht in den Browser eingebaut, ehrlich gesagt. Also das finde ich jetzt auch eine zweifelhafte Entscheidung. Aber die Idee, dass letztendlich das Internet Peer-to-Peer arbeitet, wie es eigentlich ursprünglich auch gedacht war, finde ich schon sehr, sehr gute Idee.
Ich finde das gar nicht so fehl am Platz im Browser, muss ich sagen. Man muss auch sehen, für die Leute ist der Browser einfach das Web. Ja, also das, da gab es ja, also nicht nur unsere Justizministerin Frau Zypris rätselt, was ein Browser ist. Vor ein paar Tagen kursierte hier doch dieses Video rum, wo Leute halt einfach in New York auf, was weiß ich, irgendeinem zentralen Platz die Leute gefragt haben, was denn ein Browser oder was denn ihr Browser sei und so. Und die Hälfte antwortet halt Google.
Ja. Ah ja, weil ja, das also, als erstes auftaucht.
Ja, das, die verstehen einfach dieses Konzept überhaupt nicht, dass da ein Programm ist, sondern da öffnet sich so ein Fenster und da ist das Internet drin und das, wo sie dann was eingeben, das ist Google. Ja, und die geben ja auch ihre URLs tatsächlich in Google ein, also von daher stimmt diese Aussage in gewisser Hinsicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich klar machen muss, dass wir da jetzt einfach an so einen Punkt kommen, wo die Leute... Das World Wide Web ist einfach das Internet. Das ist, da kann man technisch gar nicht... Klar, wir wissen das, dass das da Unterschiede gibt. Plus, weder spielt das für die Leute eine Rolle, noch, meine ich, ist das so wichtig, dass das für die jetzt wirklich eine Rolle spielen muss. Das heißt, es spielt sich eh alles an dieser Stelle ab. Und dieser nächste Schritt, einfach zu sagen, ich beziehe nicht nur Informationen, sondern an derselben Stelle biete ich sie auch an. Dann wissen die Leute auch, wenn sie ihr Internet zumachen, sprich Browser beenden, dann bieten sie halt auch nichts mehr an, weil sie sind ja nicht mehr da. Und nochmal so ein Programm nebenbei, einen Server laufen lassen, das ne, erklär mal so einem normalen Menschen Hintergrundprozesse. Das erschließt sich dir nicht von. Daher finde ich diesen Opera-Ansatz an der Stelle wirklich sehr, sehr trickreich.
Ja, das ist schon wahr. Also wenn man zum Beispiel beobachtet, wie viele Leute gar kein E-Mail-Programm mehr verwenden, sondern E-Mail ausschließlich im Browser machen oder auch sogar Instant Messaging im Browser, was mir jetzt total fremd ist, aber...
Twitter.
Ja,
Twitter, Facebook, die machen das alle, Google Mail. Das ist halt, was ich meine. Es kommt eigentlich alles zusammen im Web und jetzt mit HTML5 entsteht natürlich wirklich auch eine extrem kräftige API, wo man sich eben überlegen muss, macht es eigentlich noch Sinn, alles in betriebssystemabhängigen Interfaces zu schreiben? Ist das nicht eigentlich eine Liebesmühe, die vergeblich ist, weil man da eigentlich sich sehr viel Abhängigkeiten schafft und auch sehr viel Komplexität macht, die vielleicht tatsächlich, wenn es sich eh um diese Internetdienste handelt, an der Stelle auch besser ist? Wäre es nicht vielleicht sinnvoller zu überlegen, wie kriegt man diese Widgets besser in den Desktop integriert?
Definitiv. Also...
Gibt es da schon irgendwas? Weil ich meine, die Leute, du hast ja vorhin gesagt, ist ja auch richtig, so dieses Windows ist jetzt, also ich reinterpretiere mal, was du gesagt hast, ja. Die Leute, die heute Windows benutzen, sind definitiv das beste Target für Linux, weil abgesehen von den Ähnlichkeiten und natürlich der identischen Plattform, ist es natürlich auch so, dass die noch am ehesten frustriert sind heutzutage. Das ist bei Mac sicherlich nicht so ausgeprägt. Und sind natürlich bereit, auch Alternativen zu akzeptieren. Und es gibt ja auch gute, wie soll ich sagen, also dieser Netbook-Markt zum Beispiel, denke ich, ist eine Riesengelegenheit für die Open-Source-Szene. Jetzt müsste man wirklich sich nur noch darauf konzentrieren. Es gibt da ein paar interessante Ansätze, da ging vor ein paar Tagen so eine neue Oberfläche rum, wie hieß die noch gleich? Diese irgendwas, ich hab's vergessen, Moblis?
Moblin,
genau.
Ach so, ja.
Ja, wo im Prinzip schon genauso dieser Ansatz drin ist. So Internet einfach, ja, klappst auf und dann hast du einfach so dein Facebook, dein Twitter, dein Tralala, ich weiß nicht ganz genau, was sie da jetzt alles aggregiert haben, also diese Kernfeatures, mit denen die meisten Leute und auch wir ja eigentlich auch zufrieden sind. Ja, du bist unterwegs, was brauchst du? Brauchst Web, brauchst Chat, brauchst Mail und da muss man schon anfangen, drüber nachzudenken und dann willst du vielleicht noch so 2-3 dedizierte Webseiten nutzen. Und wenn man eben jetzt da eben hingeht und sagt, okay, wir holen euch genau an der Stelle ab, indem wir euch erstmal die Grundkommunikationsfähigkeiten des Internets in einem sehr überschaubaren, einfachen Interface präsentieren und dann bieten wir darüber hinaus noch interessante Leckereien an die du jetzt erstmal nicht gedacht hast.
Also definitiv. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass Linux, wenn man hier relevante Marktanteile gewinnen möchte, natürlich auch mehr macht wie nur Windows in günstig. Also wir brauchen wirklich Innovation. Also man braucht ein Incentive. Also weil Windows ist ja auch irgendwie umsonst, weil es ist schon dabei. Okay, bei Netbooks merkt man dann den Preisunterschied dann schon teilweise, aber wir brauchen Innovation. Und da, glaube ich, sind es da sehr gute Ideen, die du angesprochen hast. KDE bietet da ja auch schon einiges von Haus aus durch die Integration von WebKit direkt in die GUI, was von jeder Applikation aus nutzbar ist. Wir haben zum Beispiel bereits ein Desktop-Widget, was eine HTML-View ist, die man auf seinen Desktop legen kann, wo man jeden beliebigen Webdienst einbinden kann, was dann für den Nutzer so aussieht, als ob das jetzt wie ein kleines, eine kleine Applikation ist, was aber wirklich eigentlich nur so ein Schlüsselloch-View auf das Web ist. Und da kann man, keine Ahnung, irgendeinen Online-Dienst einbinden und für den Benutzer ist es dann nicht mehr zu unterscheiden, ob das jetzt online oder offline ist.
Und der Trend geht ja sowieso dafür hin, weil du gesagt hast, Windows ist, da ist nichts wirklich Innovatives dabei. Also das ist halt so ein Ding, was ich starte, um den Browser zu starten.
Genau.
Ja, also was das jetzt wirklich ist, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kriege da irgendwie Internet drauf und habe da irgendwie meine E-Mail. Aber das mache ich ja eh alles im Browser. Ja. Deswegen, klar, es verlagert sich alles immer mehr. Und das ist ja auch der Vorteil, den Google so sieht. Hm. Weil ich habe vorgestern auf der Berlin Open auch einen Vortrag gehört, was Google sich so drüber vorstellt. Und das war genau das. Wir setzen auf HTML5, auf Safari, auf WebKit und das Ganze. Und wer braucht noch Microsoft, so nach dem Motto?
Klar. Also jetzt schaut man sich mal das aktuelle Windows 7 an und vergleicht mal die Features mit Windows 2000. Also ich meine, da gibt es jetzt irgendwie Schatten unter den Fenstern und irgendwie hübschere Buttons. Und aber was ist jetzt wirklich, welche Innovation ist jetzt da passiert die letzten Jahre? Also nicht viel, finde ich. Und das ist auch das, was meine persönliche Motivation ist, mich im Open-Source-Bereich zu engagieren. Neben den Aspekten wie Software zu bauen, wo ich meine eigenen Daten kontrollieren kann, Privacy-Aspekte und so weiter, ist es eben, wir sitzen hier wirklich an der Quelle, um neue Dinge zu tun. Also, und speziell, da möchte ich ein bisschen das KDE-Team preisen. Ich finde es immer wieder, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen total fasziniert, da kommen Experten aus unterschiedlichen Bereichen von allen Ecken der Welt zusammen, treffen sich und bauen zusammen innovative Software. Und da gibt es schon einige Dinge, also Tapped Browsing zum Beispiel, weiß ja auch keiner mehr, dass das Conqueror erfunden hat damals. Und da gibt es ursprüngliche jede Menge Beispiele. Das ist wirklich, man trifft sich und man überlegt, was kann man tun außerhalb der eingetretenen Wege. Und das ist das, was mich fasziniert an Open Source.
Das WebKit eigentlich von KDE erfunden wurde.
Auch ein Beispiel.
Oder was ich auch ganz früher hatte, dass man bei Google eintippen kann und er vorschlägt, was ich suchen will. Ich glaube, das war auch zuerst im Conqueror drin, oder? Also zumindest der Firefox konnte es erst viel später.
Ja.
Da hatte das Conqueror schon gemacht. Nee, also klar. Aber die Frage ist da immer, wie viele Leute es verwenden. Also wo ist die kritische Masse, dass man tatsächlich sowas sieht? Ihr seid innovativ, aber irgendwie jeder andere macht es dann doch besser oder halt anders und man weiß gar nicht mehr, dass es tatsächlich mal irgendwann KDE erfunden hat. Das ist natürlich schade.
Da gab es in letzter Zeit auch einige interessante Blogs zu dem Thema im Internet, Blogbeiträge, wie viel Innovation wirklich notwendig ist. Also, weil es gibt doch eine gewisse User-Menge, die wollen gar nichts Neues ausprobieren. Sobald es irgendwie anders aussieht, dann ist es schon verwirrend und ist ja nicht so, wie man es gewöhnt ist. Aber ich meine, wenn man jetzt Beispiele wie das iPhone sich anschaut, wo jemand eine innovative Benutzeroberfläche gemacht hat und plötzlich stürzen sich die Leute da drauf und können mit den alten Lösungen überhaupt gar nicht mehr zurechtkommen. Also das, von daher bin ich der festen Überzeugung, dass sich Innovation lohnt. Also und es ist, wenn man sich so die PCs heutzutage so anschaut, das geht besser. Also Wir sind da nicht am Ende der Entwicklung. Definitiv nicht.
Ja, am Anfang. Wie siehst du denn das eigentlich? Gibt es da eigentlich irgendwelche Bewegungen bei Nokia und ihren Versuchen, ein neues Betriebssystem zu starten für ihre Telefone? Hm. Ich meine, da kommt ja auch Qt und damit ja, quasi KDE-Technologie zum Einsatz, oder? Ja. Passiert da nichts?
Ja, also
du darfst
ich habe dieselbe, ich hab, nein, also das Schöne ist, ich habe dieselbe Frage in den letzten Tagen einigen Nokia-Mitarbeitern gestellt, die ich kenne, und die Frage, die Antwort war, dürfen sie nicht dazu sagen, ja, deswegen ja. Kann ich jetzt auch drüber sprechen. Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass das Trolltech QT von Nokia gekauft wurde, weil erkannt wurde, dass die Differenzierung zwischen Telefon heutzutage sehr stark über die Software geschieht. Also die Hardware ist, natürlich gibt es auch hässliche Telefone und hübsche Telefone und schnelle und langsame, aber also wie powerful ist das Device wirklich, hängt auch von der Software ab. Und deswegen braucht man einen guten Software-Stack und man braucht eine Entwickler-Community, die dann auch Third-Party-Anwendungen für das Gerät schreibt, so wie es beim iPhone ja wunderbar funktioniert. Und das ist natürlich der Grund, wieso QT gekauft wurde von Nokia. Warum es jetzt so ein Gerät noch nicht zu kaufen gibt, ist mir auch nicht klar. Also ich hoffe, dass die langsam mal da was releasen, was so ist, wie man sich das vorstellt. Da mache ich mir langsam etwas Sorgen, aber ich glaube, das müsste passieren.
Tja, na gut, wenn du hier unsere Freunde drüben von Gnome fragst, die haben jetzt schon wieder eine ganz andere Meinung, weil Nokia macht einfach zu viel. Ja? Die haben QT gekauft, die haben ihre Plattform Maemo, die mit den Gnome-Leuten stark verbandelt ist, und die haben Symbian, was ja jetzt auch Open Source machen, was ja vor kurzem, wo sie ja zumindest mal die Quellen freigegeben haben, was ja auch kommen soll. Ja,
Symbian ist tot. Ja. Vergiss es. Die haben das nur Open Source, damit sie sterben lassen können.
Da sind wir uns, denke ich, mal einig. Ja, aber deswegen haben sie immer noch zwei Plattformen.
Ja, also ja, klar. Das ist Nokias generelles Problem. Ich meine, die haben auch schon vorher mehr als zwei oder drei Plattformen gehabt. Ne? Also allein schon ihre Differenzierung da mit S40, S60, ist keine Ahnung, das überschauen die auch selber nicht. Ich habe neulich mal so einen ganz putzigen Vortrag gesehen von so Nokia-Technikern, wo sie dann so ihre API-Welt vorgestellt haben und dann mit nicht weniger als 8 grundlegenden verschiedenen APIs zum Programmieren eines selben oder mehrerer Geräte hochkamen. Und kein Wunder, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Nokia noch hat.
Ja.
Viel ist es, glaube ich, nicht mehr.
Nee, viel ist es nicht.
Da tickt die Uhr sehr laut.
Ja.
Tack, tack.
Sehe ich auch so. Und also auch wenn ich jetzt gleich Ärger von unseren Freunden von Gnome hier gleich bekomme, aber ich würde diese Memo versuchen, den würde ich einfach mal, also ich persönlich unter gescheitert ablegen. Also das ist, ich glaube, das war der erste Versuch von Nokia, einen neuen Software-Stack zu etablieren. Gleich zusammen mit einer aktiven Community, was ja eine gute Idee ist, gleich das Open-Source-Lager da quasi als Developer-Base gleich zu benutzen, ist ja schön für alle Beteiligten, aber die Software ist einfach, also ich hab mir so ein Ding gekauft und habe jetzt auch die zweite Version jetzt auch schon und das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, das weiß Nokia auch und deswegen jetzt QT.
Das ist echt erstaunlich, wie lange sie brauchen, um da so ein Linux-basiertes System rauszuhauen, das irgendwie funktioniert. Wenn man sich anschaut, was Palm jetzt in 2 Jahren da gerockt hat, oder anderthalb, keine Ahnung, sehr viel Zeit haben sie auf jeden Fall nicht gehabt. Und in dem Zusammenhang auch nochmal, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, Palm setzt auch komplett auf das Web und setzt auf JavaScript. Und das wird natürlich auch sehr spannend, wie das ausgeht.
Ja.
Ist auch nicht die einzige Plattform. Also es gibt natürlich Linux-Plattformen, die für mobile Geräte eingesetzt werden können, noch und nöcher. Ich meine, Moblin hast du schon gesagt, es gibt noch die Gnome Phone Edition, es gibt auch noch Android, das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Das ist auch auf Linux und auch relativ schnell jetzt an den Markt gekommen und entwickelt sich ja auch prächtig. Jetzt kommt demnächst das dritte Telefon raus. Also da tut sich ja auch viel.
Ja, aber die ganze Gemeinsamkeit, die diese Systeme halt immer haben, ist der Kernel und nichts weiter. Also es gibt, es ist wirklich, ich finde es auch so ein bisschen als Außenstehender immer sehr traurig, dass ich einfach über so einen langen Zeitraum, ja, ich meine, wie lange treibt sich Linux schon im Bereich User Interfaces, End-User-Systeme rum, ja, dass sich einfach nichts abzeichnet, das in irgendeiner Form die kritische Masse, zumindest innerhalb dieser Szene, mal bekommt. Ja, ich meine, gut, klar, ich kenne die Argumente, fortwährende Competition und fördert die Innovation, bloß, was wir auch schon gesagt, also ich vermisse ehrlich gesagt die Innovation, also dieses Versprechen, dass dieser Wettbewerb dieser Systeme da Innovationen bringt, ich sehe es nicht, es findet irgendwie nicht statt. Klar, es gibt so Innovationen im Einzelnen und solche Erfolge, wie das jetzt WebKit auf der Arbeit von KDE basiert, ich meine, das man kann nicht sagen, dass WebKit jetzt von KDE kommt. Ja, es kam was von KDE, aus dem dann WebKit entstanden ist. Fragt man sich eben, warum ist da nicht gleich so was Erfolgreiches wie WebKit da entstanden? Weil es gehört halt dann immer noch mal so eine extra Prise dazu und ich glaube, man verzettelt sich, indem man eben zu viele konkurrierende Systeme verfolgt, aber zu wenig darauf hinarbeitet, wirklich gemeinsam mal einen Weg zu machen. Da muss man sich auch fragen, klappt das Modell an der Stelle? Ja, ist das wirklich, taugt es wirklich, um diese Innovation zu erreichen? Oder fehlt es da an irgendwas? Was ist denn so deine Erfahrung im Miteinander mit den anderen Developer-Communities?
Also, erstmal bin ich ein großer Fan von einem gesunden Wettbewerb und von einer, keine Ahnung, ob man es jetzt irgendwie Marktwirtschaft nennt oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, angenommen, es gäbe einen Linux-Software-Stack, dann müsste der ja irgendwie, der müsste ja designed by committee sein. Also da müssten dann irgendwie ganz viele Leute sich verständigen und wie es Unternehmen, natürlich in Unternehmen funktioniert, aber in der Open-Source-Szene vielleicht nicht. Und ob das dann die optimale Lösung ist, weiß ich nicht.
Ja, aber beim Kernel funktioniert das ja auch.
Ja, das ist, da ist ein Diktator oben.
Ja, vielleicht braucht es halt noch mehr Diktatoren. So.
Ja, also, naja, gut, das ist das, was Machiavelli sowieso...
Das ist immer so als These. Was ich zum Beispiel generell vermisse, ist dieses, man macht immer viel an Linux fest, nicht wahr? Wir sitzen hier auf dem Linux-Tag und ich benutze auch Linux. Tatsächlich niemand benutzt Linux, sondern man benutzt immer etwas, was da drüber ist. Und es gibt immer noch diesen knalligen Unterschied zwischen, du hast halt so den Kernel, ja, die nackte Maschine, die sich eigentlich nur um den Rechner zu kümmern hat und für mich als Benutzer nichts tut, und dann gibt's die Anwendung, ja, und dann gibt's halt so ein bisschen Glue dazwischen, es gibt so KDE und so, aber generell gibt's eigentlich einen Mangel an Frameworks, die jetzt wirklich auf Linux aufsetzen, die also sozusagen dieses Betriebssystem verbindlich für alle noch weiter abstrahieren, da gibt es einfach keine Einigung. Ja, man kommt so ein bisschen von der anderen Seite, so von der Maus her, und man hat so seine Fenster und man hat so seine Benutzeroberflächen, aber dass wirklich das Linux selber abstrahiert wird und dann eben auch für alle möglichen Oberflächen einfacher zu benutzen wird, das vermisse ich. Ja, das ist diese Core Foundation, zum Beispiel bei Mac OS X, die wirkt da wirklich Wunder. Und das ist im Krieg der Betriebssysteme oder im Krieg der Distribution und im Krieg der auch Programmiersprachenmodelle, bleibt das irgendwie auf der Strecke.
Also ich denke, dass es, du hast vorhin Innovation angesprochen, dass die Situation mit der Zersplitterung der Frameworks durchaus Innovationen fördert, weil es gibt doch immer einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Projekten und man versucht, sie zu übertreffen an innovativen Dingen. Also dieser Aspekt finde ich, dass er gut funktioniert. Und ich finde auch, dass es da einiges an Innovationen gibt. Also lade ich dich nachher mal gerne zum KDE-Stand ein, kann ich einige Dinge demonstrieren, die jetzt doch schon ziemlich gut sind, wie ich zumindest finde. Aber ein Nachteil ist ganz klar, da stimme ich dir zu, dass eine Zersplitterung der Entwicklerplattform natürlich für Third-Party-Entwickler natürlich sehr schlecht ist. Also angenommen, Adobe würde jetzt heute beschließen, sie machen jetzt Photoshop für Linux. Dann ist das natürlich ein Problem, weil die haben natürlich unglaublich viele Libraries und Frameworks zur Auswahl, die alle möglichen Probleme lösen, die teilweise miteinander konkurrieren, und das ist keine ideale Situation. Aber also ich bin da ich bin nicht so ein Freund von zentralisierten Lösungen. Also dem Beispiel Adobe ist es vielleicht, wäre es schön, wenn es nur ein Toolkit gäbe, aber on the long run ist eigentlich Wettbewerb in jeder Hinsicht.
Klar, es ist immer eine Abwägungssache, aber stell dir mal vor, es gäbe jetzt wirklich 10 unterschiedliche Kernel, die alle auch breitbandig im Einsatz wären, die aber im Treibermodell sich unterscheiden würden und so weiter. Also gibt's, das ist ja. Ja, im Prinzip, ja,
gut. Wenn du noch BSD und...
Ja,
und,
genau, also würde man jetzt sozusagen innerhalb des Linux-Lagers nochmal so eine Diversifikation haben, wie schon innerhalb des freien Unix-Lagers, ja, dann das wäre einfach die Hölle. Also es gibt schon einen Druck, sich auch zu einigen. Und ich denke, dass der eigentlich sich jetzt gerade stark abzeichnet, weil wenn man sich mal anguckt, die Firmen, die jetzt gerade auch in diesem Mobilmarkt, wo wir schon drüber geredet haben, die jetzt da auch vorankommen, Android und Palm, ja, die haben einfach gesagt, wir definieren jetzt einfach, wie wir auf dieses OS aufsetzen. Ja, bei Android halt, wir machen jetzt Java, wir haben da irgendwie unsere Runtime-Engine und ab da haben wir zumindest mit Java auch schon mal dieses Core-OS-Problem ein bisschen gelöst, ne? Weil da gibt es dann viel, das wissen auch die Java-Developer, wenn sie da drauf gehen, dann haben sie im Prinzip dieses Core-OS-Framework in Form von dem Java-Framework und das funktioniert für sie und man sieht ja auch, da kommt dann eben auch was bei raus.
Im Endeffekt ist da aus meiner Sicht der Kampf der Zukunft ist der Kampf um Entwickler. Also das ist einfach der, wo dieses Framework, was die meisten Entwickler hinter sich schaut, wird gewinnen, weil es dann die meisten Anwendungen dafür gibt und weil es dann einfach die meisten Innovationen gibt und es einfach vorangeht. Und klar, da war es natürlich von Android oder von Google im Falle von Android eine gute Entscheidung, auf Java zu setzen, weil es gibt einfach sehr viele Java-Entwickler, die man da jetzt einfach mal nutzen kann als Entwicklerbase. Aber man sieht auch wieder das Beispiel iPhone. Also ich meine, die Mac-Entwicklerplattform, es gab vor dem iPhone jetzt nicht wirklich so viele Millionen Mac-Developer. Und die Leute haben trotzdem diese Entwicklerplattform sehr gut angenommen. Also es gibt da viele Aspekte.
Ja gut, das Problem ist auch immer ein bisschen, es tummeln sich halt so viele Unternehmen im Linux-Markt rum und irgendwie da eine Einigung zu finden, ist schon schwierig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Initiativen wie Free Desktop Org, die es ja versuchen, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ja. Also wenn man jetzt mal wieder...
Aber ich denke doch, dass also Qt auf jeden Fall langfristig oder auch mittelfristig die besten Chancen hat. Weil es ist einfach technologisch, und da widersprechen echt sehr wenige Leute, technologisch das beste Framework. Und wir haben den Vorteil, dass wir eine Company haben im Background, also Trolltech bzw. Nokia jetzt, die dafür sorgen, dass es gute Dokumentationen gibt, dass es Support gibt, dass es kommerzielle Lizenzen gibt und alles, was eben Unternehmen so möchten. Und gleichzeitig ist es eben unter LGPL für alle nutzbar. Und das ist schon eine sehr gute Ausgangsbasis. Und da meinen viele Leute, und der Meinung bin ich auch, dass Qt in der Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Und um das Beispiel Adobe nochmal aufzugreifen, Adobe benutzt bereits Qt im Beispiel von der Album-Software. Also als Adobe Album ist mit Qt entwickelt.
Und Google ja auch noch, ne?
Also es gibt viel. Es gibt irgendwie
Google Earth,
ja. Genau, es gibt irgendwie Skype, Opera, genau. Oh. Also es gibt viele Beispiele und es ist eine sehr gute Software, sehr gutes Framework.
Wir haben jetzt noch einen neuen Gast dazu bekommen, Sebastian Kügler. Er ist Vorstand des Linux, des KDE e.V.s, sorry. Aber heute alles mit Linux, wir sind hier noch ein KDE-Lehrer. Hallo Sebastian.
Guten Morgen.
Oh, du bist ein bisschen laut. Wir sind gerade bei der Diskussion, du hast es ja schon ein bisschen mitverfolgt, ob das so gut ist, dass es bei Linux zigtausend unterschiedliche Ansätze gibt und ob man nicht mal tatsächlich versuchen sollte, sich irgendwie mehr zu einigen,
Ich sehe das eigentlich etwas anders, eigentlich komplett von der anderen Seite. Wenn wir über den Linux-Desktop sprechen, dann geht es eigentlich darum, dass wir ein User-Interface typieren anhand von einem sehr technischen Detail in der Implementierung. dem Kernel. Das hat teilweise damit zu tun, dass Linux eigentlich ein riesengroßes Buzzword ist seit den 90ern und auch eigentlich eine sehr starke Marke. Nur, wenn man Linux als Marke betrachtet, dann ist der Markt dahinter eigentlich total zersplittert. Da gibt es Enlightenment, da gibt es XFCE, da gibt es Qt, da gibt es GTK und alles Mögliche. Und das verwirrt, glaube ich, viele Benutzer, weil sowohl kommerzielle als auch Enduser.
Deswegen sollte man das nicht irgendwie versuchen auf zu einigen, also dass sich eine Lösung durchsetzt und die verfolgen wir jetzt alle, dass wir da mit einer Stimme sprechen?
Ich glaube, das ist sehr unrealistisch, wenn ich mir die ganzen Dickköpfe, die auf so einem Event wie dem Linux-Tag rumlaufen, angucke. Und ich glaube, dieses pluralistische, dieses ich möchte die Wahl haben, ist eine ganz wichtige Sache. Was wir als freier Desktop vielleicht stärker herausstellen sollten, ist der Wert des User-Interfaces für verschiedene Benutzer. Ich glaube, dass der Markt groß genug ist für verschiedene Produkte. Es gibt so viele Benutzer, so viele verschiedene Use-Cases, dass man nicht ein Produkt für alle braucht, sondern was wir brauchen, ist, dass verschiedene Produkte vernünftig miteinander arbeiten. Das heißt, da geht es viel mehr um Formate wie Open Document und sowas alles. Ich glaube, dass es schon sehr sinnvoll ist, wenn wir uns als KDE zum Beispiel sehr stark profilieren für eine bestimmte Benutzergruppe, die bestimmte Anforderungen hat, die zum Beispiel drauf steht, dass es alles gut aussieht und frei ist, dass man dass der Umgang mit Multimedia zum Beispiel sehr offen ist. Aber was für den Benutzer im Endeffekt den Unterschied macht, ist nicht der Kernel, ist nicht irgendein abstraktes Filesystem, sondern ist das User-Interface und wie gut Applikationen miteinander funktionieren und natürlich auch welche Applikationen es gibt.
Ja, aber was Frank ja auch schon angesprochen hat, du hast natürlich immer noch den Kampf um die Developer und umso zersplitterter das Feld ist, umso weniger Entwickler können halt auch wirklich Software machen und dann hast du dieses Henne-Ei-Problem.
Weiß ich nicht. Ich stimme Frank da nicht eigentlich nicht ganz zu. Ich glaube auch, dass der Markt für Entwickler eigentlich wirklich riesengroß ist. Das hat einerseits damit zu tun, dass es gibt halt sehr viele Entwickler und andererseits arbeiten wir auch darauf hinzu, indem wir KDE als Plattform für eine wesentlich größere Gruppe öffnen. Das hat einerseits bei uns innerhalb von KDE auf Mikroniveau natürlich Effekt, aber auch auf Makroniveau, dass Programmiersprachen einfacher werden, dass man relativ komplexe Zusammenhänge auf sehr hohem Niveau lösen kann, dass sich APIs weiterentwickeln, dass man, wir können zum Beispiel mittlerweile in Plasma in 4 Zeilen JavaScript eigentlich kleine Web-Applikationen schon embedden. Das heißt, die Grenze, wo Leute aktiv an der Entwicklung teilnehmen können, wo halt der Benutzer auch zum Creator wird eigentlich, die sinkt ständig.
Ja, im Chat wird auch fleißig drüber diskutiert. Die Sache ist halt immer, ob man, wie man versucht, klar, eine Applikation für einen Benutzer zu entwickeln, ist immer eine andere Aufgabe, als zu sagen, ich will viele Developer zusammenkriegen. Man könnte natürlich versuchen, die Leute, die die Oberfläche benutzen, auch zu Entwicklern zu kriegen. Aber das ist, denke ich mal, ein bisschen utopisch, wenn man so rangeht.
Nee, also auch ein Aspekt von der Social Desktop-Idee ist, User mehr zu Contributors zu machen.
Okay.
Also Contributors ist eben ein weit gefasster Begriff. Also das bedeutet, ich kann selber irgendwie Dokumentenvorlagen sharen. Ich kann, Mensch, hier dieses, keine Ahnung, hier die Kündigung meiner Autoversicherung, die ist total nützlich, die share ich jetzt mal. Alle anderen können das runterladen. Ich kann Artwork sharen, ich kann Knowledge sharen und ich kann eben auch Applikationen sharen. Also wie Sebastian angesprochen hat, ist die Entwicklung für Plasma-Widgets, für Plasmoids inzwischen super einfach. Und es wird demnächst, also die Entwicklung ist sehr weit fortgeschritten, eine komplette Infrastruktur geben, wo man wirklich mit einer Anwendung so ein Ding entwickeln kann, eine Preview hat und mit einem Knopf es publizieren kann und andere User am anderen Ende der Welt es sofort wieder herunterladen und benutzen können. Das heißt, es sind genauso Dinge, wo wir einfach die Entwickler-Community stimulieren und unsere Benutzer zu Mitmachern machen. Das ist genauso was Closed-Source-Software natürlich nicht so wirklich kann. Und das ist genau unsere Stärke, weil Linux ist eben von Usern für User.
Ich glaube, wir müssen auch bei dieser Frage sehr gut aufpassen, dass wir den freien Desktop oder freie Software allgemein nicht zu einem Elite-Club für Top-Entwickler machen, ja. Weil das, wenn wir uns zum Beispiel hier angucken, es sind relativ viele Leute am KDE-Stand, die Leuten Fragen beantworten, die neue Sachen erklären, die Sachen zeigen. Die meisten davon sind allerdings keine KDE-Hacker, sondern das sind andere Mitglieder in der Community. Eine Entwicklung, die wir in vielen Free-Software-Communities und auch in der KDE-Community in den letzten Jahren sehen, ist, dass sich die Community öffnet, dass die Akzeptanz für Nicht-Entwickler wesentlich höher wird. Und das ist richtig so und das ist auch sehr wichtig, weil wir als Free-Software-Projekt können wir tollen Code schreiben, aber wenn es nicht gut aussieht, macht es auch keinen Spaß. Wenn das User-Interface total vollgeladen ist mit allen möglichen Optionen, wo ich die Dauer des Screensavers bis auf die Millisekunde einstellen kann, was öfter passiert, wenn Entwickler User-Interfaces entwickeln, dann kommen wir nicht so weit. Das heißt, wir brauchen Usability-Experten, wir brauchen Leute, die Artwork machen können, wir brauchen auch Leute, die eine Web-Infrastruktur, um das zu unterstützen, schaffen können, wie Frank zum Beispiel, und Leute, die sich auch einfach mal mit Firmen oder zum Beispiel Leuten hier vom Bundesministerium zusammensetzen können und denen erklären, wie sie KDE benutzen können und denen auch mit ihren Problemen helfen. Das heißt, die Community ist wesentlich breiter geworden als nur Entwickler für mich ist ganz wichtig, dass wir das auch kommunizieren. Es geht nicht um Free Software, es geht um Free Culture.
Aber was ist denn jetzt mal, was sind denn die Probleme? Also ich meine, zeigst ja im Prinzip auf, du hast ja so einen Grundoptimismus, ja, aber sicherlich gibt es ja auch Punkte, wo ihr so ein bisschen gegen die Wand lauft. Also wo siehst du denn so die Baustellen, wo eigentlich am meisten Augenmerk drauf gerichtet werden muss, um eben, das war ja ein bisschen so auch Kern unseres Gesprächs bisher, so wie man sozusagen diese kritische Masse erreichen kann, um einfach auch zu wachsen und über von einem generell wachsenden Computernutzermarkt zu profitieren und auch mehr Entwickler anziehen zu können. Und zwar sowohl jetzt Blickwinkel KDE, der sicherlich jetzt so dein primärer Blickwinkel ist, als eben auch diese Free Software Community im Allgemeinen.
Also ich stimme dir zu, dass viele Sachen besser laufen könnten, dass wir dass das Wachstum in den letzten Jahren eigentlich hinter den hohen Erwartungen, die bisher an freie Software gestellt wurden, zurückgeblieben sind. Andererseits bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das normal und gesund ist oder ob wir da wirklich ein großes Problem haben. Es stimmt absolut, dass ich da sehr optimistisch bin. Das gehört auch zu meiner persönlichen Überzeugung. Und ich denke auch, dass es relativ normal ist, dass es eigentlich ein langsamerer Prozess ist. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann sehen wir eigentlich immer mehr positive Sachen. Ein paar Riesenprobleme, die wir in den letzten Jahren hatten, sind zum Beispiel die Wireless-Treiber, dass ein Linux-Kernel eigentlich kaum Unterstützung hatte für Wireless. Ich habe jetzt vor 3 Wochen noch mit einem von den Linux-Wireless-Entwicklern mich unterhalten und habe ihm einfach mal gesagt, hey, ihr habt da wirklich gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Mittlerweile wird so ziemlich alles an Wireless-Hardware unterstützt. Gleichzeitig sehen wir auch im Bereich Grafiktreiber, dass sich dass sich da die Sachen endlich zum Besseren wenden. Ist natürlich immer noch so, dass das Grafik unter Linux teilweise noch sehr problematisch ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die neuesten Intel-Treiber mit dem neuesten Stack, der auch in Xorg und im Kernel ist, zusammenarbeiten, dann bin ich eigentlich sehr begeistert. Ich glaube, von der technischen Seite her kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen können, hey, es wird wirklich gut über den kompletten Stack.
Ja gut, aber mit dieser Treibergeschichte, das ist natürlich jetzt erstmal so Linux als Foundation als solches. Dass das natürlich auch ein Problem ist und dass viele Leute denken so, oh naja, wenn ich jetzt Linux benutze, da weiß ich nicht, ob ich immer mit den aktuellen WLAN und Grafikkarten arbeiten kann. Klar. Aber jetzt konkret so auf dieses Development. Also, weil die Plattform kann eigentlich nur dadurch stärker werden, dass bessere Software rauskommt. Ich meine, da sind wir uns einig. Und das kann eben nur dann passieren, wenn eben auch Entwickler kommen, die auch wirklich was drauf haben und die Bock drauf haben und die eben auch sich da wohlfühlen und jetzt, sagen wir mal, auch nicht nur ausschließlich jetzt zur Rettung der Menschheit oben der Sache selbst willen da machen, sondern die auch andere Incentives haben. Wo siehst du halt, also man kann es jetzt positivistisch angehen und sagen, wo siehst du sozusagen die Gelegenheiten der Zukunft, wo man sich mehr drauf konzentrieren sollte, um mehr Entwickler anzuziehen, beziehungsweise halt auch so ein bisschen derzeit das Problem, wo es einfach nicht so rund läuft?
Ich glaube, eine sehr neue Erfolgsgeschichte, sagen wir mal, sind die Netbooks, die rauskommen. Da hat sich Microsoft einen riesengroßen Schnitzer erlaubt. Sie haben Vista rausgebracht, den Markt vollkommen unterschätzt, dachten, sie könnten ihren Benutzer alles vorsetzen, was für sie gerade sinnvoll ist, haben sich wahrscheinlich eher an den Hardwareproduzenten orientiert und gesagt, hey, wenn wir Vista doppelt so heavy machen, dann verkauft ihr mehr von eurer neuen Hardware, die eigentlich kein Schwein mehr braucht. Gleichzeitig aber ist eine komplett neue Hardware-Klasse rausgekommen und am Anfang war das auch eigentlich komplett Linux-only, bis Microsoft auf einmal zurückgerudert ist und gesagt hat, hey, ja, wir verlängern dann doch mal XP, was sie eigentlich schon längst aus dem Markt haben wollten. Und scheinbar hat man sich mit Windows 7 da auch wieder etwas mehr drauf gerichtet. Jetzt ist natürlich die große Frage, inwieweit kann man es gibt irgendwie ein schönes Sprichwort dafür, Schwein satteln oder so. Also ich glaube nicht, dass es wirklich die beste Lösung ist. Wenn ich mir Projekte wie Moblin oder so anschaue, das ist wesentlich besser, als was Microsoft da im Moment zu bieten hat. Apple scheint den Netbook-Markt komplett zu ignorieren, wenn sie nicht hinter verschlossenen Türen irgendwas entwickeln. Da ist auch nur die Frage, wie es mit dem Preispunkt da aussieht. Allgemein glaube ich, dass die Entwicklung vom PC, vom Personal Computer zu Appliances, das heißt Apparaten, die wirklich einen speziellen Zweck erfüllen müssen, für uns sehr große Chancen bietet.
Noch Ergänzung von mir.
Ja, aber ich meine, ich will ja mal kurz drauf eingehen, aber
okay.
Ich meine, du hast ja im Prinzip gesagt, so, klar, Microsoft ist da gestrauchelt, aber dann brauchten sie eigentlich nichts anderes machen, als ihre alte Scheiße Windows XP wieder billiger anzubieten, ja. Und schon schwuppdiwupp ändert sich das Bild. Da muss man sich doch wirklich fragen, warum schafft es dann eben die Open Source Community nicht diese Steilvorlage, die es echt war, ja, weil konkurrenzloses Feld, so eine Geräteklasse, die sich viele Leute gerne mal auch so mal als Zweit- und Drittcomputer zulegen, wo man jetzt auch nicht immer gleich so diese Systemfrage stellen muss, wechsle ich auf Linux, ja, sondern kauft man einfach sich so ein scheiß Asus-Teil und steckt man mit in den Rucksack und gut ist. Da hat man jetzt sozusagen die Gelegenheit, wirklich zu sagen, okay, alles klar, und jetzt machen wir hier auch noch eine kleine snappy Spezialanwendung drauf, auf Basis von Linux, auf Basis von freier Software, und dann stürzen sich alle drauf. Aber das findet ja nicht statt.
Eine von mir noch kurz einen Einwurf, und zwar die ersten Netbooks mit Linux, die haben nicht wirklich gut funktioniert.
Ja, das ist ein Problem.
Und das ist, liegt an der Entscheidung der verwendeten Distribution, der verwendeten Benutzeroberfläche, definitiv. Also wir haben zwar natürlich jetzt die KDE-Brille auf und da kann man einfach sagen, dass wir einfach, Sebastian, korrigier mich, kürzlich mal kurz in 2 oder 3 Monaten eine customized KDE-Oberfläche für Netbooks entwickelt haben, die wirklich richtig gut funktioniert.
Hat die auch einen fancy Namen?
Plasma mit im Moment. Wir sind im Moment damit beschäftigt. Da arbeiten im Moment 2 Entwickler dran und es sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Ich werde versuchen, am Samstag halte ich hier einen Vortrag über KDE auf Laptops und Netbooks. Versuche ich mal ein paar Sachen und Konzepte davon näher zu bringen. Zu den Problemen, warum hat die Free Software Community diese Chance nicht genutzt? Ich glaube, dass das richtige Problem war eigentlich, dass Firmen wie Asus zum Beispiel es ganz einfach unterschätzt haben, was man mit dem freien Desktop machen kann, dass sie nicht gut genug Bescheid wissen. Wenn ich mir angucke, ich habe mir vor einiger Zeit ein Acer One gekauft und da war Linux drauf, aber eine wirklich sehr, sehr merkwürdige Oberfläche. Es sah auch nicht wirklich toll aus. Und
ja, naja, schade, dass da nicht mehr gemacht wird.
Genau. Also
man hätte gleich mit so einer richtigen Distribution vielleicht rauskommen sollen, wo alle gleich hip hip wie das iPhone halt, so richtig überlegt, lange im Voraus entwickelt, schön durchdacht und dann hätte das wahrscheinlich einen Impact gegeben, wo wir uns jetzt noch nicht erholt hätten und so kann Microsoft wieder sagen, wir verschenken unser Zeug jetzt quasi und alles ist eigentlich so wie vorher. Das ist wirklich eine vertane Chance gewesen.
Warten wir mal noch ein paar Monate ab. Also ich glaube, das KDE-Projekt
jetzt kommt man halt wieder und versucht ein bisschen von dem verlorenen Marktanteil wieder zurückzugewinnen, aber andersrum wäre es einfach besser gewesen.
Wir versuchen richtig viel zurückzugewinnen.
Ja, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass es wirklich darum geht, verlorenen Marktanteil zurückzugewinnen, sondern die nächste Generation der Apparate, da müssen wir darauf vorbereitet sein, da müssen wir eine gute Lösung für haben und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass die Fabrikanten wissen, was sie damit machen können, damit wir nicht wieder in die Situation kommen, jetzt kann ich endlich einen Apparat mit freier Software drauf kaufen und dann schaut man sich das an und denkt so, oh Mann, das sieht ja echt nicht so toll aus.
Consumer wollen überhaupt, die interessiert es gar nicht, ob das frei ist oder nicht.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch wirklich, dass wenn wir uns nämlich angucken, wo sind die Verkäufe von Linux-basierten Netbooks eingebrochen, das ist in dem Markt, wo der Benutzer eigentlich keine Ahnung hatte, was er bekommt.
Ja.
Wir haben uns 2 Fälle angeguckt. In einem Fall, in dem Fall vom Asus EPC, der wurde hauptsächlich in Läden verkauft. Die Benutzer konnten das vorher ausprobieren. Und das heißt, sie wussten, was sie bekommen. Und das war kein Problem. Die Return Rates davon waren komplett im normalen Bereich. Was allerdings im zweiten Fall ist genau das nämlich schiefgelaufen. Ich glaube, das war das MSI Wind Netbook. Das ist auf den Markt gekommen als kleines Notebook. Das ist als kleiner Personal Computer auf den Markt gekommen und auf solchen Maschinen erwarten sehr viele Benutzer ganz einfach ein bekanntes Betriebssystem. Die wollen darauf ihr Windows XP oder im Zweifelsfall Windows Vista haben. Und dann bestellen die das Teil, sagen, ja, ist ja nicht so teuer, bestellen das, denken sie, sie kriegen ein kleines Notebook, kriegen sie auch, schalten es ein und sehen wo sie komplett nichts mit anfangen können. Wenn wir uns jetzt Apparate angucken wollen, wo sich noch nie jemand darüber beschwert hat, dass Linux draufläuft, ein schönes Beispiel sind zum Beispiel die TomTom-Geräte von einer niederländischen Firma, das ist ein Navigationsgerät und wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube nicht, dass die ein Gerät zurückbekommen haben mit der Beschwerde, dass da kein Linux, dass da kein Windows drauf läuft. Der Punkt ist...
Du meinst die TomTom-Navigationsgeräte?
Ja, genau.
Ja gut, das sind ja aber auch dedizierte Maschinen, die jetzt genau...
Richtig, das sind Appliances. Genau, ja. Das geht wesentlich Netbooks sind eigentlich auch Appliances. Netbooks haben einen wesentlich geringeren Use Case als komplette Personal Computer.
Ja klar, aber also auf Appliance, ich weiß nicht. Also eine Appliance, das ist wirklich, für mich ist das ein Gerät, was eine Funktion macht. Und zwar genau eine.
Ja.
Und das ist beim Netbook ja so nicht der Fall.
Ich denke auf jeden Fall, dass Netbook ein ganzes Stück vom PC Richtung Appliance geht. Und,
ja, es geht in die Richtung, aber ich denke, dass es ja noch ein sehr weiter Weg ist. Also es ist bestenfalls halfway. Du hast immer noch das Problem, dass du eben mehrere unterschiedliche Anwendungen fahren willst. Und du hast auch das Problem, ich meine, so ein Navigationsgerät, das kaufst du, das hat ein bestimmtes Feature-Set. Und das ist dir dann egal, dass sich dieses Feature-Set über die nächsten 2, 3, 4 Jahre nicht verändert. Es tut immer genau das, was du willst. Ja, du möchtest natürlich aktualisierte Karten haben, keine Frage, aber die eigentliche Funktionalität ändert sich nicht und die willst du auch gar nicht, dass sie sich ändert. Während jetzt im Internet gerade, also Netbook sagt ja aus, dass es ein Gerät ist, mit dem du im Internet in Verbindung bleibst, das muss eben mit aktuellen Standards mithalten können. Das geht also sehr viel weiter, als jetzt nur Kartenmaterial zu aktualisieren. Da musst du neue Funktionalität haben können und von daher stellt sich eben schon die Frage, ob der Komplexität dieser Geräte. Also als Appliance würde ich es nicht durchgehen lassen und deswegen stellen sich die Frage eben die Leute auch die Frage nach der Software, weil die eben eine Rolle
spielt. Ich glaube, es ist sicherlich keine pure Appliance. Ich bin aber stark davon überzeugt, dass wir die Use Cases für Netbooks problemlos abdecken können. Also der Linux
Desktop ist wirklich so weit. Was siehst du denn da für Use Cases?
Einmal natürlich Websurfen.
Ja, die Standardsachen, die hatten wir vorhin eigentlich schon.
Aber mich würde mal interessieren, was du so meinst, was es sei.
Hauptsächlich Websurfen, Kommunikation und was ich mir auch als tollen Use Case für die Zukunft vorstelle, ist mehr Multimedia. Das heißt, dass man so ein Netbook ganz einfach in seinen Fernseher einstecken kann und man halt einen kleinen Media Center hat. Das sind alles Sachen, da können wir ohne Probleme wirklich.
Meinst du wirklich, dass man Leute sich ein Netbook kaufen, um es an ihren Fernseher anzuschließen?
Ich kann mir vorstellen, dass das in der Zukunft passiert ist, aber im Moment nicht der primäre Use Case.
Das gut, dann hast du noch gesagt, Kommunikation ist ja nun ein sehr weites Feld. Also was zählt dazu, deiner Auffassung nach, auf dem Netbook, Kommunikation?
Vor allem E-Mail, aber auch Chat, eventuell Voice-IP, das heißt so Webcam-Sachen und so.
Social Networking.
Social Networking natürlich, ja.
Okay. Ja,
weites Feld, ne?
Weites Feld. Pass auf, lass uns das an dieser Stelle unterbrechen, weil einfach die Zeit uns wegrennt. Wir haben jetzt als nächstes Interview auch noch eine Oberfläche, und zwar OLPC Sugar. Das ist auch ein netter Ansatz. Dann müssen wir mal gucken, wie das läuft. Lasst mich noch eine Frage stellen. Was macht ihr jetzt noch die nächsten Stunden, Tage hier auf der Messe? Vielleicht Tim, du?
Kaffee trinken. Ich muss erst mal aufwachen.
Du musst erst mal aufwachen. Auch schön. Guckst du dir den Tag hier jetzt noch an, oder?
Ich gammel hier noch ein bisschen rum, ja.
Und euch?
Also ich habe am Samstag einen Talk zum Thema Social Desktop. Das heißt, die Leute, die noch ein bisschen mehr Details wissen möchten, sind gerne eingeladen. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 16 Uhr ungefähr, Samstag. Und ansonsten bin ich am KDE-Stand zu finden und viel am Diskutieren.
Ich treibe mich wahrscheinlich den größten Teil der Zeit bei meinem Arbeitgeber KDAB rum. Wir stehen direkt neben dem KDE-Stand, teilen uns mit den Qt-Leuten den Stand und wenn nicht gerade mit Kunden sprechen, dann entweder mit KDE-Leuten oder mit Qt-Leuten, um da noch weiter Verzahnungen zwischen den Projekten zu erreichen.
Gut, dann vielen Dank. Das waren Sebastian und Frank vom KDE-Team und Tim, der noch ein bisschen wach werden muss, aber mitgeholfen hat bei der Moderation. Vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ihr draußen am Chat und an den Geräten bleibt dran. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Interview. Und wer noch nicht im Chat ist, der kann noch dazukommen. Und zwar unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux. Oder ihr klickt einfach auf unsere Webseite unter blog.radiotux.de. Dort oben einfach bei den Icons Chat. Und dann seid ihr auch relativ schnell bei uns dabei und könnt mitdiskutieren, könnt Fragen stellen, die wir an die Interviewpartner gerne weitergeben und so weiter und so fort.